Ja, eure Techniker tun einen guten Job. Sind aber die einzigen, von denen der Stiftshütte heißt, dass sie mit dem Geist Gottes erfüllt waren, ne? Das waren die Handwerker. Steht nicht vom Hohenpriester, aber steht von dem Bezalel, ne? Also von daher, die Handwerker haltet in Ehren, die müssen besonders mit Gottes Geist erfüllt sein. Machen einen guten Job. Ja, ein technisches Thema, sehr technisch, sollte man meinen, aber jeder von euch hat so ein Teil, ich muss die Frage gar nicht mehr machen, wer hat ein Smartphone, diese Fragen sind albern, ne? Weil alle haben ein Smartphone. Das ist halt ein Alltagsgegenstand und von daher beschäftigen wir uns ein bisschen mit unserer Kultur. Also so wie im Prinzip die Weltkultur, muss man fast sagen, tickt. Da ist Deutschland ja keine einsame Insel, ganz im Gegenteil, wir nutzen ja eher Technik von überall. Und dieser Vers, der ist mir vor einer Zeit mal wichtig geworden dazu. Alles ist mir erlaubt, schreibt Paulus, aber ich darf mich von nichts beherrschen lassen. Es geht bei dem Thema nicht um richtig oder falsch oder nur um gut und böse. Das wäre ein bisschen zu einfach. Es geht um Risiken und Chancen und um Gefahren und um Möglichkeiten. Aber es ist nicht alles schwarz-weiß. Wir müssen mit diesem Medium lernen, umzugehen. Schulen im Lockdown, wir sollen jetzt digital unterrichten. Auch wenn man bisher das Thema so ein bisschen von Kindern fernhalten konnte, jetzt kommt es mit Wucht. Jetzt sollen die Eltern alle solche Geräte anschaffen, Tablets, PCs. Und dieses Thema Digitalisierung wird ganz ohne Zweifel das zu einem Generalthema für alle Familien machen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Das ist wie so oft die Herausforderung. Ich will das einteilen in vier Teile. Das erste sind Erwartungen, was zum Thema wird und was nicht. Das zweite ist Verstehen, also die faszinierend gefährliche Welt. So in dieser Ambivalenz wollen wir das auch mal sehen, dieser Spannung. Beurteilen, was macht das mit uns, was sagt die Bibel dazu? Und das letzte ist 10 Smartphone-Gebote. Ja, das können wir uns irgendwie gut merken, so 10 Gebote, ne? Und dann machen wir einfach mal 10 Smartphone-Gebote. Fangen wir also mal an, was wird zum Thema und was nicht. Also wir möchten natürlich eine Perspektive gewinnen, die einerseits erklärt, was ist das eigentlich alles, was man da, Internet, soziale Medien weil man es ja mit einer Welt mit ganz vielen Fachbegriffen zu tun hat. Die meisten von euch sind ja so an der Schwelle, mit dem Internet aufgewachsen zu sein. Ja? Also es gibt die Digital Immigrants und die Digital Natives. Also die Natives, das sind die Eingeborenen des Internets. Das sind also so meine Kinder. Ich bin eher so ein Immigrant. Ja? Ich habe das so irgendwie so, wie Christoph Kolumbus die USA kennengelernt hat oder Südamerika, so habe ich irgendwie Smartphones kennengelernt. Und das ist eine Sprache, die wir zum Teil nicht beherrschen. Da muss man sich dann durch Abkürzungen quälen und durch irgendwelche auch eingedeutschten Wörter. Das Wort Handy zum Beispiel gibt es im Deutschen gar nicht, ist kein deutsches Wort. Es gibt es auch im Englischen nicht. Also ein ganz komisches Wort. Handy, Handyman sagen die Engländer, also so ein Alleskönner. Ne? Aber die sagen Smartphone oder Cellphone. Und Handy ist irgendwie so, wir Deutschen haben uns überlegt, wir nennen das Handy, nennt kein Mensch sonst so. Aber also da merkt man, hat auch manchmal ganz interessante Entwicklung. Dann werden wir uns also einen Blick gönnen auf das, was ist das eigentlich, was macht das mit uns? Wir werden so ein paar Medien kennenlernen, soziale Medien und auch wie sie auf uns wirken, warum die für unsere Jugendlichen so faszinierend sind und warum sie auch für uns faszinierend sind. Und dann wird es manche Sachen also nicht geben. Also ich werde heute nicht die Grundlagen des neuen 5G-Standards erklären, ja? Oder die Grundlagen von WLAN-Technologie oder so. Das ist auch super interessant, ja. Ich werde heute auch nicht so sehr eingehen auf die wirtschaftlichen Aspekte. Man könnte viel über die Gefahren des Internets sagen, Online-Banking und die Betrügertricks über PayPal und Amazon und so weiter. Also wie Leute abgezockt werden übers Internet, ganz eiskalt. Das ist alles total wichtig, aber geht leider nicht, ist zu viel des Stoffs. Denn das ist ja eine ganz eigene Welt und man kann nicht mal in einer Stunde eben die Welt erklären. Das funktioniert nicht. Deswegen gibt es so ein paar Themen, die reiße ich nur kurz an. Die müsstet ihr dann später nochmal irgendwie nacharbeiten. Aber das ist ein total wichtiges Thema. Cyberkriminalität. Ich bin Wirtschaftslehrer, mache ich in meinem Unterricht mit Schülern. Wir gucken uns diese ganzen Tricks an, wie man über Amazon und eBay betrügt und wie mit der PayPal-Trick, also wie Leute abgezockt werden, eiskalt und dann eben Geld verlieren. Und das ist total wichtig, aber wird heute nicht das Thema. Wir fangen also an. Die Welt hat sich verändert. Wir sehen, es hat sich was getan. Das ist ein Bild aus Rom. Dieselbe Aufnahme 7 Jahre später. 8 Jahre später. Was hat sich getan? Das Smartphone ist geboren. Ja, heute 2013 haben alle Leute, der eine, der ist ganz schlau, der hat ja irgend so ein Tablet oder so, aber die meisten haben da ihr Smartphone, ihr iPhone, keine Ahnung, was alles gezückt. Als Steve Jobs 2007 das iPhone vorstellte, war das eine Revolution. Bis dahin war BlackBerry ja der gemachte Mann, so die Firma, die man sagte, das ist der Platzhirsch, Nokia und BlackBerry. Die sind beide fast in der Versenkung verschwunden und das iPhone trat seinen Siegeszug an. Erst 13 Jahre lang gibt es ein Smartphone, also mit Vollbildschirm, also touchfähig. Im Durchschnitt entsperren Deutsche 88 Mal am Tag ihr Smartphone. Und 2,5 Milliarden Menschen besitzen schon eins und Tendenz steigen. Meine Schwester ist mit Ethnos 360 im Palstamm in Papua-Neuguinea in der Nähe von Goroka. Und die haben dort ihre Missionsstation auf so einem Berg. Das sind drei Hütten mit zwei amerikanischen Familien und eben Sandra und Axel. Und die Leute leben von Schweinen. Ne? Also die züchten Schweine, laufen mit so einem Lendenschurz rum und so weiter. Wie man sich so Eingeborene vorstellt. Ne? Aber die haben ein Smartphone. Auf dem Berg steht so ein Sendemast. Ne? Ist unglaublich. Also im tiefsten Busch. Ist mittlerweile bekannt als Coca-Cola. Jeder hat so ein Teil. Und tatsächlich hat sich in der Geschichte was getan. Also früher, wenn man eine Firma ging, so sage ich mal in den 70er, 80ern, da gab es eine Unterscheidung zwischen deiner realen Welt und der privaten Welt. Also in der realen Welt, da, wo du sozusagen privat warst, da war alles materiell, da gab es eine klare Trennung zwischen dein und mein, da warst du ganz Mensch. Und in der fiktiven Welt, also der Business-Welt, da gab es Computer, damals auch so riesige Lochstreifenteile, machten Heidenarbeit, Heidenlärm und so, füllten ganze Räume, die wurden ein bisschen kleiner, kamen die IBM-Computer, fürchterlich kompliziert, kein Mensch konnte die bedienen und so, da gab es immer nur Experten für. Heute steht so ein Teil in jedem Büro. Also es ist gar nicht mehr denkbar, dass ein Mitarbeiter irgendwie ohne PC arbeitet. Heute ist es ein Standardgerät. Alle Firmen sind damit ausgestattet. Und natürlich, da war der Mensch und hier ist die Maschine. Und diese Unterscheidung gibt es nicht mehr. Der Luciani Floridi, so ein Internetphilosoph, nannte, wir leben heute im On-Life. Also unser Leben findet online statt. Also wenn jemand heute WhatsApp-Nachrichten schreibt, ist das dann real oder ist das virtuell? Oder wenn du auf Facebook einen Post absetzt, ist das real oder virtuell? Oder die Musik, die du hörst über Spotify, ist das real oder ist das virtuell? Und wir merken, man kann das gar nicht mehr trennen. Das ist alles da, das ist das On-Life. Also es gibt eine Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und es gibt einen permanenten Druck, on zu sein. Also das Handy muss immer an sein, es ist immer mit dem Internet verbunden. Es gibt auch keine Festnetztelefone mehr, ja, das ist so ein alter Begriff. Alle Telefone, auch die schnurgebunden, die ihr noch zu Hause stehen habt, sind mit dem Internet verbunden. Also es gibt nur noch Internetleitungen, darüber wird telefoniert. Und jeder Mensch wird, weil er ja ständig Information produziert und Information konsumiert, ein Prosument. Also wir posten ständig Nachrichten, wir senden Tweets ab oder SMS und wir lesen die von anderen. Wir konsumieren YouTube-Videos, die gucken Videos auf TikTok oder wo auch immer. Alles das ist sozusagen Teil der neuen On-Life-Generation. Und wenn man sich die Entwicklung mal anschaut über so einen Zeitraum von, fast 30 Jahren, dann war am Anfang das Internet of Content, da war man ganz stolz, dass man eine Textnachricht verschicken konnte, damals noch militärische Nutzung. Das hat sich dann weiterentwickelt, man fing dann an mit sozialen Netzwerken, da gab es die ersten Wikis, diese Internetplattform, wo alle reinschreiben können. Dann gab es so ganz spannende Phase in den so Anfang 2008, 2009, diese Online-Fantasy-Rollenspiele wie World of Warcraft, O-Game, Second Life und wie die alle hießen, also wo man eintaucht in so eine Welt, in so eine Gilde kommt als Gnom oder Zwerg und dann gegen den Drachen Nefarian kämpft und dann eben so Quests lösen muss und so. Also völlig fasziniert, unendliche digitale Welten, in die man sich verlieren kann. Da gab es dann die ersten Computertoten, ne, die da vom Bildschirm verhungert sind und so. Da lachen wir jetzt drüber, es ist wirklich passiert, nach 36 Stunden Herzinfarkt. Ja, überfordert, nicht gemerkt, also Basisfunktionen des Körpers werden da abgeschaltet, man kann nur noch sehen und das war's auch schon, hören, sehen und hören, ja. Sehen und hören, mehr gibt es nicht. Tastsinn wird abgeschaltet, kein Hunger mehr, kein Schlaf mehr. Also Leute, die in diesen Rausch kommen, der Körper wird praktisch einen Rauschzustand versetzt mit eigenen Hormonen, der verschwindet dort. Und das ist diese sehr interessante Zeit dieser vollkommen faszinierenden Online-Fantasy-Welten. Dann kam das Web 4.0, plötzlich machte man alles internetfähig, ja auch die Klopapierrolle, plötzlich kannst du alles ins Internet bringen. Also ich habe mir vor zwei Jahren eine internetfähige Waschmaschine gekauft. Also nicht, dass ich die brauche, aber ich wollte die einfach mal haben. Ich sagte, heute gibt es das smarte Internet, alles wird intelligent, ich kaufe meine Waschmaschine. Ich das Ding also in den Keller gewuchtet, in mein WLAN eingebunden, ja. Jetzt stehe ich stolz vor meiner schönen Bosch-Waschmaschine und finde das voll cool, dass ich jetzt eine App habe, mit der ich sozusagen Nachrichten bekomme. Jetzt stellt ihr euch vor, nächster Tag, ich auf der Arbeit, bin in der Schule, sitze in meinem Büro, kriege eine Nachricht. Bung, Waschmaschine ist fertig. Okay, da wurde mir glockenklar, dass das total bescheuert ist. Weil dieses doofe Ding räumt sich nicht selbst aus. Die Nachricht bringt mir also gar nichts. Ich die App wieder gelöscht, gedacht, okay, Hauptsache das Ding funktioniert auch ohne. Also es ist alles online, aber es ist nicht alles sinnvoll. Es gibt auch internetfähige Kühlschränke und Toaster und keine Ahnung was. Mittlerweile kann man Thermomix, ja, also keiner gibt heute mal Rezepte, eine Thermomix lädt die sich aus dem Internet. Also das ist natürlich das Ziel, alles irgendwie zu verknüpfen. Das wird uns verkauft als Vorteil und als Fortschritt, aber nicht alles ist sinnvoll. Die Hoffnungen liegen auf so etwas wie Watson. Watson ist die KI von IBM, die künstliche Intelligenz, und Watson ist in der Lage, Melanome zu erkennen. Es unterstützt Hautkrebs-Spezialisten auf der ganzen Welt bei der Erkennung von Hautkrebs, und Watson hat eine Erkennungsgenauigkeit, die der besten Hautkrebs-Spezialisten der Welt entspricht. Also ist ein echtes Diagnoseinstrument, gerade in Gegenden, wo man eben wenig medizinische Versorgung hat, und man versucht, KIs so zu programmieren, dass sie in der Lage sind, den Menschen zu ersetzen. Ich war 2018 in Mettmann in einer Gemeinde mit so einem Vortrag, und da kam nachher einer der Gäste auf mich zu und sagte, ja, ich bin einer der Programmierer von KIs. Noch können die das nicht, dass ein Mensch vollständig ersetzt wird, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. So in 20 Jahren werden KIs Fähigkeiten haben, bei der ein Mensch auch ersetzt werden kann, also wo wir Menschen praktisch nicht mehr brauchen. Und das ist natürlich die Angst, die damit verbunden ist. Also, dass auch mal autonome Kriegsmaschinen entwickelt werden. Die erste Armee, die eine autonome Drohnenarmee im Einsatz hat, ist Israel. Also in Israel gibt es bewaffnete Drohnen. Diese Heron-Drohnen, die sind in der Lage, völlig autonom einen Feind zu eliminieren. Selbst wenn der Funkkontakt abbricht, wird die Drohne ihre Mission erfüllen. Es läuft nach einem bestimmten Algorithmus, da ist also kein Mensch mehr am Drücker, das macht das Gerät von alleine. Und das ist natürlich die Angst. Es gab ja eine Konventionskonferenz letztes Jahr der führenden Industrienationen, wo man sich einigen wollte auf Grundlagen gegen autonome Kriegsführung. Das haben alle Staaten abgelehnt. Keiner will das unterschreiben. Sie möchten alle gerne an solchen Waffen forschen. Der Fabian Westerheide von Micropsy in Berlin, das ist ein Start-up, der hat mal gesagt, KI ist die letzte Erfindung der Menschheit, wenn wir es richtig machen oder wenn wir es falsch machen. Die industrielle Revolution, die hat natürlich unsere physischen Fähigkeiten ersetzt. Also Maschinen ersetzen unsere körperlichen Einschränkungen. Ja, wir können schneller fliegen, wir können schwerer heben, wir können weiter laufen mit Hilfe von Maschinen. Aber die digitale Revolution, die gerade im Gang ist, KIs, die werden unsere mentalen, unsere kognitiven und auch unsere emotionalen Fähigkeiten ersetzen. Also wenn ihr euch heute bei Amazon bewerbt als Mitarbeiter, dann kommt ihr in einen Auswahlprozess und ihr redet mit einem Mitarbeiter dort und macht den ersten Auswahlprozess telefonisch und werdet am Ende feststellen, es hat eine KI mit euch gesprochen. War kein Mensch. Und diese KI trifft für alle Mitarbeiter die erste Auswahlentscheidung. Ihr müsst zuerst die KI überzeugen. Kein Mensch sieht, dass ihr da angerufen habt. Die KI entscheidet, ob ihr weiterkommt oder nicht. Also KIs sind dazu angehalten, dass wir alles in unserem digitalen Leben vernetzen. Also wenn ihr heute auf Epic Games Fortnite spielt, wer von euch spielt Fortnite? Ehrliche Finger hoch. Na, irgendjemand war jetzt hier nicht ehrlich. Also Fortnite ist das Kultspiel unter Jugendlichen, besonders unter Jungs. Und Epic Games, die Firma Epic Games, die verdient 300 Millionen Dollar pro Monat mit Fortnite. Das bedeutet, die beschäftigen Mitarbeiter, natürlich Programmierer, aber ein Drittel aller Mitarbeiter von Epic Games sind Psychologen. Und diese Psychologen füttern KIs mit Informationen, damit Spieler nicht aufhören zu spielen. Also es wird ein Psychogramm erstellt von jedem Spieler mit Hilfe einer KI, und diese KI hat den Auftrag, nur zu verhindern, dass der aufhört zu spielen. Und das machen die hochprofessionell. Wenn es also um den Kampf gegen Spiele geht, dann wird enorm viel Geld dafür investiert, dass Menschen sich binden an diese Medien. Ich möchte mal ein Beispiel nennen von Duplex. Ihr könnt ja alle Englisch, nehme ich mal an. Und ich will euch mal auf Englisch so eine Konferenz vorspielen von Sundar Pichai, dem CEO von Google, vom Mai 2018. Das ist jetzt auch schon fast wieder 2 Jahre alt. wie er Duplex, die KI von Lisa vorstellt. Also Lisa, die Duplex von, KI heißt Duplex und die hat hier den Namen Lisa. Und was die so kann. Ich versuche das mal hier abzuspielen. Dann könnt ihr euch das mal anschauen.
With the assistant.
Ich spule das mal ein bisschen vor. Upsala, das geht hier mit.
The progress with the assistant.
So, der stellt die KI hier vor und so weiter. Und jetzt hat er dieser KI.
Have an online booking system.
Der hat den KI den Auftrag gegeben, sie soll bei einem Friseursalon einen Termin machen für ihn. Also für eine Frau. Und jetzt spielt er praktisch die Originalaufnahme ab, wie das gelaufen ist.
Sarah. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen.
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around?
At 12 p.m.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
Okay, also diese KI ruft eigenständig an und die Dame hatte bestimmt keine Ahnung, dass sie gerade mit einer KI spricht. Und so ist das eben, dass man heute nicht mehr genau weiß, redet man da mit einem Menschen oder nicht. Und noch sind wir da im Anfang, aber es wird so sein, dass diese Intelligenzen später unseren ganzen Alltag gestalten werden, unsere Autos fahren. Ich persönlich bin der Überzeugung, ich mache jetzt mal eine Prophetie, sonst mache ich sowas ja nicht, ist auch keine geistliche Frage. Es wird die Zeit kommen, wo man das Auto, das Führerschein machen, verbieten wird. Weil man sagen wird, wenn ein Mensch am Steuer ist, geschehen so viele Unfälle. Es muss eine Maschine fahren, eine KI. Also man wird nur noch den Wegbeschreibung eingeben, sagen, wo man hin will und die KI wird uns dahin fahren. Und das Autofahren wird man uns verbieten. Also es gibt ja Forschung oder KIs werden ja entwickelt auch und Google hat damit ja angefangen, künstliche Intelligenzen Autos zu bauen. Und es hat Unfälle gegeben mit Autos von Google. Und zwar immer dann, wenn ein Mensch am Steuer war. Also diese Dinger sind vernetzt und fahren tatsächlich mit einer ganz hohen Zuverlässigkeit. Es gab mal so berühmte Tesla-Unfälle, ne, wo so ein Tesla vor so einem weißen LKW gefahren ist. Und dann tut man so, wie unsicher das wäre. Wenn man sich aber überlegt, wie viele Teslas so verunglückt sind und wie viele Millionen Verkehrstoten wir sonst haben, dann wird schnell deutlich, in welchem Verhältnis das steht. Also das sind schon ziemlich weit entwickelte Technologien. Was passiert in so einer Internetminute? Das für 2020 ist leider noch nicht raus. Also es werden 3,8 Millionen Suchanfragen auf Google geschickt in jede Minute. Es werden 694.000 Stunden Netflix-Videos gestreamt. Oder es gibt 4,5 Millionen YouTube-Videos, wahrscheinlich sind es jetzt schon 6 Millionen oder mehr. Es sind hier fast 450.000 Instagram-Posts, die gescrollt werden. Und es werden immerhin noch für die Dinosaurier unter uns 188 Millionen E-Mails verschickt. Ja, das sind so Leute wie wir. Ja, wir verschicken E-Mails, ne? Das ist voll out. Aber wir machen das halt noch, wir können es nicht besser. Und das passiert jede Minute, 60 Mal in der Stunde, 24 Mal am Tag, 365 Tage im Jahr. Das Internet schläft nicht, ist rund um die Uhr wach. Und in diesem Internet gibt es natürlich so Mainstream-Medien, so Sachen, die hip sind für unsere Jugendlichen. Also unsere Jugendlichen gucken kein Fernsehen. Fernsehen ist voll out. Kein Mensch guckt ZDF und ARD. Das ist ja sowas von langweilig. Das ist was für Oma und Opa. Ja? Die Jugendlichen sehen auch nicht ein, warum sie Rundfunkgebühren zahlen, weil sie haben keinen Kontakt zu öffentlich-rechtlichen Sendern. Das ist nicht ihre Welt. Sie sind unterwegs auf Medien wie YouTube. Da gibt es natürlich solche Influencer, also Leute, die mit irgendwelchen hippen Videoreihen Jugendliche faszinieren. Solche so Pranks-Videos, so ganz verrückte Sachen, so TV-Trash nennt man das. Ja, die springen von irgendwelchen Häusern oder fahren mit dem Fahrrad vor die Wand oder baden in Chili-Soße und sowas. Also völlig hirnlos, aber es ist halt hip, ja, man guckt sich das an. Also meine Kinder gucken viel politische Serien, also YouTube-Videos von Leuten, die einfach zu aktuellen Themen Posts erstellen und das sind die wahren Influencer. Sie hören auf die. Erinnert euch an den einen YouTuber, der kurz vor der Europawahl so dieses Video, die Zerstörung der CDU gedreht hat, 5 Tage vorher. Und die CDU hat massiv Stimmen verloren, weil der Kerl dieses Video gepostet hat. Ich erinnere mich an den Tag, weil ich saß in der Küche und mein Sohn kommt die Treppe runtergelaufen und während er läuft, ruft er, Papa, hast du das gesehen? Ich sage, was habe ich gesehen? Hast du das Video? Zeigt er mir das Video. Das ging viral unter den Jugendlichen, auch in unseren Gemeinden. Wahnsinn! Und da war die CDU das Hate-Objekt schlechthin. Keiner Mensch wollte mehr CDU werden, so schlecht wie die sind. Dass der da ganz viel Blödsinn erzählt, das haben die natürlich nicht verstanden. Aber es hat einen ungemeinen Einfluss. YouTuber sind total hip. Unsere Jugendlichen lernen super Englisch dadurch, weil die natürlich amerikanisch-englische Videos gucken. Aber diese Leute haben einen ganz massiven Einfluss auf das Denken unserer Generation. Da gibt es natürlich diese Shopping-Videos, so Kaufberichte oder DIY. Also ich bin ja so ein Bastler, so ein Handwerker. Und vor kurzem ist meine Bosch-Kaffee-Vollautomat kaputt gegangen. Ne? Passiert schon mal. Ich mir das angeguckt, Display, Fehlernummer, hast du nicht gesehen. Setze mich da auf YouTube hin und tatsächlich hat so ein schlauer Kerl ein Reparaturvideo gepostet, wie man das Ding repariert. Kostet bei Bosch 240 Euro. Ich mir so ein Malwerk bestellt und nach diesem Video die Maschine repariert, nach 80 Euro, glücklicher Ehemann. Frau sagt, hast du toll gemacht, bin stolz auf dich. Kann nicht besser laufen. Also, total cool, kannst keine Reifen wechseln, kein Problem, auf YouTube gibt es ein DIY-Video. Oder du kannst kein Klavier spielen, kannst du dir beibringen. Kannst nicht kochen, können ja die meisten nicht. Kannst du dir auf chefkoch.de was runterladen. Also überhaupt kein Problem. Es gibt eigentlich keine Not des alltäglichen Lebens mehr, das nicht irgendjemand mit dem Video erklärt. Ganz toll. Doku-Serien zu allen möglichen Themen, nur leider weiß man eben von den Dingen nicht, sind sie wahr oder sind sie nicht wahr, aber sie sind verfügbar und unsere Jugendlichen gucken viel, bringen viel Zeit mit YouTube. WhatsApp ist natürlich ein Mainstream-Medium, man WhatsApp mit allen möglichen Leuten, auch allen möglichen Blödsinn, aber das ist ein Medium, mit dem man im Kontakt ist und das ist auch cool, ja, also es gab in unserer Gemeinde mal eine Zeit, da gab es ein paar Jugendliche, die hatten kein WhatsApp, ja, strenge Eltern und so weiter. Und dann gab es ein Dienst in der Jugend, ja, die nicht WhatsApper informieren. Ja, das war dein Dienst für den Herrn. Also Telefon anrufen, nicht WhatsApper informieren. Ne? Ist gut für die Beziehung, ein bisschen zeitaufwendig, aber merkt, das hat auch ganz interessante Blüten, der es treibt. Snapchat ist so ein Dienst, in dem man heute auch alles Mögliche chattet, Fotos macht, die sich dann noch 24 Stunden löschen. Man kann so Stories posten. Die sitzen halt im Bett, total verschlafen, gerade aufgewacht und posten ein Foto von sich. Will jeder sehen, oder? Also das ist so eine Kultur, in der man sich halt ständig ablichtet und das ist so ein bisschen der neue Tempel der Generation, ist die Selbstinszenierung, dieses ich stehe im Mittelpunkt, ich bin wichtig, ich bin toll, ich bin irgendwo gewesen, alle sollen es sehen und das geht natürlich auch bei WhatsApp, also ich weiß nicht, ich frage jetzt mal einfach, ne? Wer von euch Männern guckt sich WhatsApp-Status an? Okay, Chapeau, Respekt. Also ich muss ehrlich bekennen, ich kriege es nicht auf die Reihe. Die Leute posten alle Nase lang irgendwelche Statusmeldungen. Ich habe gar nicht Zeit, das alles zu gucken. Ich bin ja schon überfordert mit den Chatnachrichten da, ja. Jetzt soll ich noch einen Post. Meine Frau macht das mit Leidenschaft und was die alles erfährt, ist unglaublich. Die ist eine wandelnde Informationszentrale. Ich weiß gar nicht, wie man an die Infos kommen kann. Man muss das aber lesen, man muss die Zeit auch investieren. Vielleicht ist auch eine weibliche Eigenschaft, ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo ihr Männer euch alle meldet, habe ich voll das schlechte Gewissen. Meine Frau hat mir gesagt, ich müsste mehr diese Status lesen. Man kann das ja auch ausblenden und so weiter, dann sieht man nur bestimmt und so, muss ich besser werden. Also da ist auch eine Quelle von Informationen, wo Leute sind. Ja, die waren doch letztens im Urlaub in Kroatien. Woher weißt du das? Der stand doch im Status. Soll ich das wissen? Ja, also das ist wirklich wichtig. Instagram ist so ein Instant Messenger, wo man eben auch Fotos sendet und eben TikTok ist gerade in der Kritik. Trump will TikTok platt machen, chinesischer Dienst. Und da werden so hippe YouTube-Videos hochgeladen zu Musik, da dancen so Jugendliche zu Musik und das ist eigentlich ganz schick. Ich weiß nicht, wie es euch beim letzten Mal Weihnachten ging, also mir ging es so, ich kriege ständig irgendwelche Weihnachtsmeldungen von, was weiß ich, hier sowas hier, ne? Also Friede auf Erden, ist auch alles schön. Ich finde das auch wichtig, dass man sich gute geistliche Kommentare schickt, aber wenn du davon hunderte kriegst, dann hat man so den Eindruck, man macht es sich auch bequem. Ne? Man ruft da nicht an, man sucht nicht den persönlichen Kontakt. Irgendwie kann das auch so führen, dass man so Beziehungen auf die auf Faulheit führt. Ja? Es ist nämlich eine Kleinigkeit, jemanden mit einem Post irgendwie zuzumüllen, so nach dem Motto, guck dir das mal an. Als das losging mit diesem Coronavirus, kriegte ich von Eltern alle Nase lang so Videos geschickt. Ne? Der Virologe hat was behauptet und der Virologe hat was behauptet und ich sollte mir das alles angucken. Ja? Also ich hätte wahrscheinlich 48 Stunden am Tag leben müssen, um mir das alles anzugucken. Das geht gar nicht. Aber das macht man mal. Man mutet mal jemandem so zu, guck dir mal ein 50-Minuten-Video an. Das ist doch Zeitdiebstahl, oder? Das ist eigentlich Sünde. Hat doch jeder das Recht auf Verwaltung seiner eigenen Zeit. Ich kann doch nicht allen Ernst erwarten, dass Leute sich so lange Videos angucken. Und das geht nicht. Also da merken wir auch, das verändert so ein bisschen den Respekt vor dem anderen, weil der schnelle Klick ist was anderes als Bemühung der Liebe. Ja? Ich klick mal, ich schicke mal eben was weiter, lies dir das mal durch. Noch grauenhafter finde ich diese Sprachnachrichten. Ja, allen Ernstes, da ist jemand zu faul zum Tippen und mutet mir zu, ich muss jetzt diese Nachricht abhören. Ja, was ist das denn? Das ist ein ganz unchristliches Verhalten. Also ich würde sagen, entweder jemand macht sich die Mühe, das da reinzuschreiben, dann habe ich doch die Möglichkeit zu entscheiden, wann ich das lese, oder ich rufe den an. Aber nicht mit so einer Sprachnachricht. Also das ist auch so ein Habitus, da müssen wir echt dran arbeiten, dass wir uns höflich miteinander verhalten. Ich glaube, da kann man dran arbeiten. Und es ist natürlich auch einfach, jemandem mal eben was zu schicken, als da wirklich hinzufahren und ihm zur Seite zu stehen. In Reutlingen hat man solche Schilder aufgebaut. Ist kein Witz. Das ist jetzt eine gefährdete Gruppe Menschen. Ja? Denn die haben nicht nur das Gesicht im Bildschirm, die haben auch einen AirPods im Ohr und hören nichts mehr, weil die haben neues Canceling, ne? Geräuschunterdrückung. Du hupst, wen juckt's? Ja, also, die laufen über Kreuzungen, die laufen über Straßen, sind potenziell gefährdet. Also, sonst sagte man immer beim Führerschein, ne? Alte Leute und junge Kinder, ne? Gefahrengruppe. Gibt's nicht mehr. Knopf im Ohr, Gefahrengruppe. Man muss jetzt immer gucken, hat der was im Ohr? Ne? Das ist gefährlich. Ein Zombie-Schild, also als Zombies bezeichnet man Internet-Zombies. Das sind also Leute, normalerweise besitzt du ein Smartphone, aber wenn ist das andersrum, das Smartphone besitzt sie. Ja, deswegen sind das Zombies. Das sind also Leute, die dermaßen viel vom Handy hängen, dass sie auch, wenn sie wandern, wenn sie in der Stadt unterwegs sind, immer nur auf den Bildschirm gucken. Und man merkt, das ist Kultur. Also versuch mal an einer Haltestelle, dich noch mit jemandem zu unterhalten. Ja, es geht gar nicht. Alle sitzen da vor ihrem Gerät. Oder wenn ich mit dem ICE mal fahre in Süden, dann sitzt man da im Abteil und du hast gar keinen, mit dem du dich unterhalten kannst, weil alle sitzen vor ihrem Laptop, Smartphone, MacBook, iPhone, gucken was, hören was. Keiner will mehr angesprochen werden. Alle sind beschäftigt. Es ist ganz schwierig, noch irgendwie in Kontakt zu kommen. Ja, so kann es gehen. Ich war vor 2 Jahren nach Österreich unterwegs und da sind wir auch zu einem Vortrag stehen geblieben in Frankfurt am Flughafen. Da habe ich diese Werbung gesehen. Kann mir die mal jemand übersetzen? Man kann das nicht falsch machen. Es lacht auch keiner, versprochen. Ihr lacht alle nicht. Genau, du hast Stress, Flieger kommt, läufst los, stößt mit jemandem zusammen und ergo rettet dich. Ne? Also Versicherung, seine Versicherung da. Ne? Wisst ihr, das Tolle ist, dass der Japaner über die Werbung genauso lacht wie der Brasilianer, der Norweger und der Franzose. Wir haben eine neue Weltsprache. Das ist die Sprache der Emojis. Die können nämlich alle sprechen. Es gibt auf Amazon Bücher, die sind nur mit Emojis geschrieben. Lustig, ja? Hinten gibt es natürlich eine Übersetzung, ja, für die Dummies, die das nicht verstehen. Aber man könnte sozusagen ganze Sätze mit Subjekt, Prädikat und Objekt bilden, nur mit Emojis. Das machen wir gleich mal. Wir machen auch vorhin ein kurzes Training, ja? Also ich teste mal, was ihr so von Emojis kennt. Das heißt, ja, vor Tränen lachen, ne? Kriegen die meisten hin. Das ist aus dem offiziellen Emoji-Lexikon. Das ist sprachlos. Gut, Experten hier. Das ist Ärger. Ups, der ist müde. Jetzt stell dir mal vor, du hast das falsche Emoji gepostet, musst da echt noch anrufen. Das kann einem ja passieren, ne? Also, versuchen wir es mit dem nächsten. Bitte? Klatschen? Das ist ein Bild der Zuneigung und Offenheit, ja? Bitte nicht das falsche Emoji posten, da kannst du ja ganz viel anrichten, ne? Also, das ist... Heißt nicht, du blöde Kuh. Das ist das Bedürfnis nach gefühlsmäßiger Geborgenheit. Also die Kuh ist das Symbol der Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit, ja? Also muss man auch aufpassen. Und das ist hier noch. Ich liebe es zu gärtnern. Jetzt bin ich nicht so hoffnungsfroh, was mein Test mit euch machen soll. Ich versuche das aber trotzdem. Also, ich glaube, das kriegt ihr aber hin. Die Emojis ist die am schnellsten wachsende Sprache der Welt. Und das ist gut, dass man sich damit aufhält. Also mir geht das so, ich bin wirklich Analphabet, was das betrifft. Ich muss manchmal zu meinen Kindern gehen und sagen, wo war dieses Emoji? Ich finde es nicht wieder. Dann sagen die immer, oh, verdrehen die Augen. Oh, Papa. Er erklärt es ihm zum x-ten Mal. Da gibt es ja mittlerweile auch so eine Galerie der häufig benutzten Emojis. Das rettet mich ein bisschen. Das sind jetzt immer Sätze mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Ja, also ganze deutsche Sätze. Das bedeutet, einen Freund zum gemütlichen Abend einladen. Ja, Feierabend, lass mal gelten. Im weitesten Sinne passt das schon. Das heißt, ich erschieße dich wegen Pommes und Burger, ne? Nein, das. Okay. Das heißt, naheliegend, ne? Jetzt habe ich zwei Sprichwörter, die kriegt ihr garantiert hin, die sind ganz einfach. Das war leicht, ne? Noch eins. Ja, das wäre auch cool. Okay. Ja. Also ihr merkt, man kann sich durchaus mit dieser Sprache unterhalten und das tun unsere Jugendlichen auch mit richtig viel Leidenschaft. Aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite der Medaille. Also neben all den vielen schönen Sachen, die man machen kann mit digitalen Medien, merken wir auch, es gibt auch neue Erkrankungen. FOMO zum Beispiel, Fear of Missing Out. Das ist die Angst, etwas zu verpassen. Dagegen gibt es JOMO. Das ist Joy of Missing Out, die Freude, etwas zu verpassen. Also es gibt beide Leute. Also Angst, etwas zu verpassen, das sind zum Teil Kindergarten- oder Grundschulkinder, die ihr Smartphone unter das Kopfkissen legen, damit sie die WhatsApp-Nachricht im Chat nicht verpassen. Also die auch Schlafstörungen entwickeln, die Stresssymptome entwickeln, die einfach Krankheitssymptome entwickeln, weil sie immer unter der Anspannung stehen. Es könnte ja jemand was schreiben und sie kriegen es nicht mit. Wir haben die Erfahrung gemacht an den Schulen, dass Kinder im Alter, der Grundschulalter, bis zu 12 Jahren nicht mit WhatsApp umgehen können. Und zwar nicht, weil sie die Technik nicht verstehen, sondern weil sie nicht kapieren, was ihre Chatpraxis bei anderen auslöst. Also wenn wir, ich habe den Versuch als Informatiklehrer gemacht, mal in 10. Klassen einfach einen Chat freigegeben. Einfach so. Ne, in so einem Programm bei uns kann man das, gib mal einfach einen Chat. Was machen die? Die fangen sofort an, Blödsinn zu schreiben. Hallo, Smiley, Idiot, du stinkst, ja, sowas. Was ist mit euch los? Alles Kinder aus christlichen Familien, ja. Aber man merkt, dass diese Möglichkeit, anonym irgendwas zu posten, das Schlechteste in uns hervorruft. Diese Heimlichkeit, die erzeugt in uns nichts Gutes und die Kinder können damit nicht umgehen, die waren ja schon 16. Also wir haben Fälle gehabt, immer wieder Fälle, wo wir in Klassen aufklären müssen, weil Kinder schwere Mobbingaktionen gegeneinander starten. Gerade die Kleinen, die kriegen das nicht auf die Reihe. Die beschimpfen sich, beleidigen sich, die verfluchen sich, die schreiben, verstoßen gegen den Datenschutz. Die kriegen das Thema nicht auf die Reihe. Man muss die wirklich ganz grundständig aufklären, Netiquette, was darfst du posten, was darfst du nicht posten? Und das muss im Elternhaus anfangen. Ihr müsst mit euren Kindern eine Etikette machen. Was genau darfst du, wem schreibst du, wie schreibst du? Wir haben an unserer Schule einen digitalen Schulhof. Das ist praktisch Teams online. Und auf diesem digitalen Schulhof gibt es Regeln wie die normalen Regeln auch. Die Schulordnung gilt auch auf dem digitalen Schulhof. Und trotzdem muss man Kindern das beibringen, dass sie sich da richtig verhalten. Oder sowas wie Nomophobia. Das ist die Angst, ein Smartphone zu verlieren oder ohne Smartphone dazustehen. Ob du unter Nomophobia leidest, kannst du ganz schnell prüfen. Du stehst morgens auf, Akkus alle. Was erzeugt das in dir? Tiefe Gelassenheit, du denkst an deinen Kaffee, du hast keine Nomophobia. Stress tritt auf, ja? Du kriegst keine Nachrichten, der Chef könnte schreiben, du hast Nomophobia. Also ist es klar, wenn das sozusagen eruptive Ausbrüche erzeugt, dann wissen wir, wir sind da infiziert. Und das ist natürlich bei Teenagern so, wenn die natürlich damit rechnen, sie gehen in die Schule mit ihrem Smartphone und haben das nicht, dann Katastrophe. Bei uns in der Schule gibt es die Regel, wer das Smartphone außerhalb der Regeln benutzt, wird eingezogen. Ja, Lehrer ziehen das ein. Das passiert. Wenn wir bei einem 15-, 16-Jährigen das Smartphone einziehen, spielen sich ganz herzzerreißende Szenen ab. Ja? Also das ist so, wie hätte man ihnen Hand abgehackt oder so. Also es ist eine Art von Körperverletzung. Da sagen die, Herr Krause, jetzt kriege ich nichts mehr mit vom Tag. Alle meine Freunde, ich weiß gar nichts, ich kriege keine Hausaufgaben, ich kann mit Eltern nicht kommunizieren, hyperventilieren, Gefahr. Also ganz interessant, sie behandeln dieses Gerät eigentlich, als wäre es ein dritter Arm und ein drittes Bein. Es ist ihnen angewachsen, Teil der Kultur. Und das ist eine reale Angst, mit dem sie zu tun haben. Bis wann habe ich? Ups. Da muss ich jetzt leider ganz viel überspringen, ihr Lieben. Ganz viel. Oh, schrecklich viel. Ihr müsst euch das Video online angucken. Die Firma Epic Games hat es verstanden, männliche Eigenschaften zu triggern. Dinge wie Wettkampf, Anerkennung, Herausforderung, Abenteuer. Und sie machen das hochprofessionell. 20% der Eltern geben an, wir haben ein Fortnite-süchtiges Kind. Also das ist eine ganz große Not. Und Jungen sind viel stärker betroffen als Mädchen. Mädchen missbrauchen und nutzen Internet anders. Also sie sind auf sozialen Netzwerken unterwegs, eher kommunikativ. Jungs sind am Zocken, am Spielen. Sie nutzen das für Dopaminausstoß. Sie sind auf dem Adrenalinkick. Also sie nutzen das eher für das, was Männer, was Jungs eben triggert. Und da merken wir, das ist ein ganz großes Thema. Auch das ist ein ganz großes Thema, über das ich noch einen extra Vortrag habe. Da geht es nur um das Thema Sexting. Also wie Pädophile und Perverse versuchen, über die Smartphones an unsere Kinder zu kommen. Die loggen sich in Chats ein, die kriegen die Kontaktadressen, die Handynummern und dann geben die sich erstmal als Teenager aus, stellen sich als der 13-jährige Kim vor oder der 15-jährige Henry oder so und fangen einen Chat an, lernen das Mädchen kennen, schmeicheln ihm, wie toll du aussiehst oder wie toll du bist und deine Hobbys sind so interessant und was hast du so sonst für Interessen, das finde ich alles super und so. Und die finden ein Thema, wo einem Mädchen geschmeichelt wird, bis die so weit ist, dass sie ein Nacktbild von sich verschickt. Und dann dreht der Kerl den Spieß rum und sagt, wenn du das jetzt deinen Eltern erzählst, dann veröffentliche ich das Bild auf YouTube oder auf WhatsApp oder wo auch immer, dann wissen alle deine Freunde das Bild. Und dann fangen die an, die zu erpressen. Da geht es dann um Geld und oft geht es dann um Sex. Ne? Es geht darum, dass sie die wirklich begegnen. Wir hatten über 17.000 Fälle letztes Jahr nur in Deutschland, wo es zu Straftaten gekommen ist. Das sind also die amtlich, polizeilich registrierten Straftaten. Es gibt viel, viel dunkelzifferlich, viel, viel höher. Also Mädchen sind wirklich grundlegend gefährdet. Deswegen, wenn ihr Kindern ein Smartphone kauft, macht das. Aber es gibt auf dem Smartphone keine Privatsphäre. Das Smartphone gehört euch und ihr dürft in alles reingucken. Ihr dürft euch jeden Chat angucken, ihr dürft alle E-Mails lesen, dürft alles machen. Ihr müsst von vornherein klar machen, es gibt auf dem Smartphone keine Privatsphäre. Nicht am Anfang. Wenn die älter werden, wenn die 14, 15, 16 werden, muss man natürlich diesen Schritt wagen, sie in die Selbstständigkeit zu entlassen. Aber am Anfang brauchen Kinder ganz strenge Kontrolle, damit man auch Straftatbestände einfach abwehren kann. Natürlich ist das ein ganz großes Thema unter allen Männern und Frauen, besonders unter Männern, aber auch unter Frauen. Die Bibel erzählt uns auch eine ganze Menge dazu, von dem Salomo zum Beispiel, der als er noch eine Frau hatte, hat er Lieder geschrieben, Bücher geschrieben, Gedichte verfasst, hatte er Kraft im Glauben, aber als er empfing, die 1000 Frauen zu lieben, lesen wir kein einziges Wort mehr von ihm. Das letzte Kapitel, das von König Salomo redet, ist 1. Könige 11 und er wird dort mit keinem einzigen Wort mehr zitiert. Und das Schweigen der Männer ist ein Problem in unseren Gemeinden. Unfruchtbare Männer, die ihre Kraft und Energie offenbar hier investieren, manchmal aus Not, manchmal um Frust abzubauen. Es ist wichtig, in der Seelsorge immer zu fragen, warum machst du das? Das nicht nur so moralisch zu sehen, ja? Sondern es gibt einen Grund, also es gibt ein Ventil, das da sozusagen für herhalten muss. Und das ist in der Seelsorge wichtig, dass man den Grund findet. Warum meint jemand, auf diese Weise Druck abbauen zu müssen? Und da dann anzusetzen. Es ist wirklich Hilfe möglich. Es gibt auch gute Hilfe, auch in Beratungsstellen. Das Weiße Kreuz macht Beratung. Fachstelle Return in Hannover machen sehr gute Arbeit. Also wenn jemand Hilfe braucht, dann ist es gut. Man wendet sich an jemanden, der wirklich beraten kann und der einen offenes Ohr hat, denn die Kraft der Sünde ist die Heimlichkeit. In dem Moment, wo man sich offenbart, kann wirklich geholfen werden. Man muss sagen, beim dritten Punkt, wir sind überfordert, aber das Smartphone und Internet und Computer, die sprechen ein Bedürfnis der Seele an. Wir haben ein Bedürfnis. Wir sind ja mit unserer Seele umfassend empfindungsfähig. Gott hat uns ja geschaffen, dass wir in Beziehung treten können zu ihm. Wir haben Bedürfnisse, die Gott auch hat. Und die Sünde hat diese Bedürfnisse umgedreht. Sie waren erst ausgerichtet auf Gott und jetzt werden sie ausgerichtet auf uns selbst. Aber es ist wichtig, dass wir diese Bedürfnisse wahrnehmen. Der Herr Jesus begegnet dieser Frau am Jakobsbrunnen und sagt ihr, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, wird nicht dürsten in Ewigkeit. Der Herr Jesus leugnet nicht den Durst der Frau. Er sieht ihren Durst. Aber sie versuchte diesen Durst, dieses Dürsten nach Verbundensein mit Affären zu stillen. Mit Affären mit Männern. Und so wenig wie Männer ihren Durst stillen können, kann das Smartphone den Durst stillen, den wir haben. Es macht ihn nur offenbar. Es gibt das Smartphone offenbart einen Durst der menschlichen Seele, aber es befriedigt ihn nicht. Es ist wie Salzwasser trinken. Dieser Durst ist in jedem von uns, der ist real vorhanden. Und die Seele möchte gestillt werden, der Durst muss gestillt werden, aber nicht mit Salzwasser. Dieser Durst kann Zugehörigkeit sein. Jemand sucht das Angebundensein an eine Gruppe. Oder jemand sucht Geltung, er fühlt sich irgendwie nicht richtig wahrgenommen und er sucht positive Rückmeldung für sich. Oder Entspannung oder sucht was Neues oder Unabhängigkeit oder was anderes. Aber das Smartphone sagt nur, dass du den Durst hast, aber es stillt ihn nicht. Es ist ein guter Indikator, um mich kennenzulernen. Aber es ist ein schlechter Ratgeber, um mir zu helfen. Aber es macht einen Durst deutlich. Klar ist, der Jesus sagt, ich will den Durst stillen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir den Durst stillen können. Die allermeisten sind nicht so bequem wie das Smartphone. Und das ist die eigentliche Versuchung. Das Smartphone ist super bequem. Es unterstützt alle Faulheit, die in uns angelegt ist. Man muss fast nichts investieren. Es wird einem alles versprochen und man bleibt unbefriedigt zurück. Das ist leider die Konsequenz. Ich rede jetzt mal noch nicht von dem produktiven Teil von Smartphone. Wir nutzen alle Word und Excel und PowerPoint, alles gut und prima und so. Und surfen Wikipedia nach wichtigen Informationen. Davon rede ich jetzt mal nicht. Ja? Ich rede von diesem destruktiven Teil, den wir irgendwie auch alle erleben. Die Bibel sagt uns, dass es einen Kampf um unser Herz gibt. Der erste Johannesbrief sagt das, liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Denn die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, die ist von der Welt. Aber wer das lebt, in dem kann die Liebe vom Vater nicht bleiben. Also es gibt Einfallstore in unser Herz. Der Johannes sagt, das ist die Lust auf etwas haben, Besitzstreben und Stolz. Und die Welt versucht Einfluss zu nehmen auf unser Herz. Ja? Die Welt ist eigentlich alles, was nicht vom Geist Gottes inspiriert werden kann. Das können auch ganz gute Dinge sein, wie die Natur, in die ich gehe am Sonntagmorgen, statt in die Gemeinde zu gehen, dann wird mir der Wald an dem Morgen zur Welt. Für den anderen ist der Wald keine Welt, weil es ihn nicht versucht zu Schlechtem. Ne? Für den einen ist das eine Hobby Welt, für den anderen ist das nicht. Den einen hält es nämlich von Gott ab und den anderen nicht. Sodass wir schon gucken müssen, Welt ist auch für jeden etwas anders. Und in diesem Herzen soll natürlich die Liebe zum Vater leben, mit allem, was das bedeutet, mit Gesang und Freude und Gemeinschaft und Gebet. Das, was passiert, wenn dieser Durst anderweitig gestillt wird, es wird uns erklärt, du kannst neue Beziehungen haben, du hast einen tollen Job, du hast was Neues gekauft und es verdrängt das, was Gott in uns haben möchte, das Wohnen des Christus aus unserem Herzen. Es verschwinden manche Sachen einfach. Da wird die Gemeinde unwichtiger, da wird die Bibelstunde unwichtiger, da wird die Ehezeit unwichtiger und andere Sachen neben dem Raum. Es ist wie mit einem Luftballon. Ja? Also wenn du den Knoten aufmachst, wird der Außendruck dafür sorgen, dass diese Luft rausgepresst wird. Das ist ein physikalisches Grundgesetz. Es fordert Kraft, einen Luftballon aufzublasen. Es ist eine Kraftanstrengung nötig. Das funktioniert nicht automatisch. Und das ist mit unserem Herzen auch so. Wenn wir dem Herrn Jesus diesen Raum nicht mit unserer ganzen Lebenskraft belassen wollen, dann wird die automatische Natur der Welt dafür sorgen, dass Christus im Herzen verschwindet. Das ist Naturgesetz. Wenn wir nichts tun, wird es schlechter. Es braucht unsere Kraft, damit die Liebe zum Vater in unserem Herzen leben kann. Wieder ganz viel übersprungen, tut mir schrecklich leid, ist aber so. Wie bekommt man so einen Strohhalm aus dem Glas, ohne das Glas anzufassen, den Tisch anzufassen oder sonst irgendwas anzufassen? Hat jemand eine Idee? Bitte? Richtig, oder was anderes. Auf jeden Fall was reingießen. Dann schwemmt das Wasser praktisch den Strohhalm aus dem Glas raus, ganz genau. Und so denke ich, wenn wir wollen, dass in den Herzen unserer Kinder, in unserem eigenen Herzen etwas anderes ist, als nur die Befriedigung durch Medien, dann müssen wir es auffüllen. Der Herr Jesus erzählt mal die Geschichte von einem Mann, der einen Dämon hatte. Und der Herr Jesus treibt diesen Dämon aus. Und dann durchzieht er öde Gegenden und nach einer Zeit sieht er, das Haus ist ja leer. Dann nimmt er 7 andere, die schlimmer sind als er und zieht bei dem Kerl wieder ein. Und der Herr Jesus sagt, am Ende war es schlimmer als am Anfang. Warum konnte der wieder einziehen? Na, weil da keiner wohnte. Es hilft nicht nur, gegen etwas zu sein. Wir müssen für etwas sein. Es hilft nicht nur zu sagen, ich bin gegen Medien. Nein, ich muss dafür sein, dass Christus in meinem Herzen wohnt. Das ist wichtig. Das, was mich ausfüllt, das ist das Entscheidende. Vielleicht muss ich dafür auch was rausschaffen. Und das kostet uns diese drei Sachen. Es kostet uns Zeit, Kraft und Geld. Wenn wir den Kampf gegen Epic Games und Medien gewinnen wollen, dann kostet uns das Zeit, Kraft und Geld, besonders in der Kindererziehung. Wenn ich statt das Kind vor die elektronische Großmutter zu setzen, es lieber zu Freunden fahre, kostet mich das Zeit. Ich muss das investieren. Und wenn ich mit meinem Sohn eine Mountainbike-Tour mache, anstatt ihn ein Handyspiel spielen zu lassen, dann kostet mich das Zeit. Und die muss ich mir einplanen. Ich rede jetzt mal zu uns als Kerl, ne? Wenn die Familienzeit nicht in meinem Kalender steht, dann gibt es die auch nicht. Und wenn es mir hilft, trage ich mir das in mein Outlook ein. Dann steht es da. Eheabend mit Tina, Zeit mit Timon, Zeit mit Lisa, Zeit mit Sarah. Und dann muss ich mir das einplanen. Gott hat die Sache übrigens auch geplant. Gottes Liebe war nicht spontan. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat Gott einen Plan gemacht. Und diesen Plan hat er durchgeführt. Das war seine Art, uns zu lieben. Also wenn Gott schon planen muss, muss ich das auch. Also ist es gut, man macht sich einen Plan. Es kostet mich auch Kraft. Nichts ist so anstrengend wie Konsequenz. Konsequenz ist der anstrengendste Teil der Erziehung. Eine Regel aufstellen ist einfach. Sie durchzusetzen, das ist das Abenteuer. Und das ist das, was uns richtig Nerven kostet. Das schafft man im Dialog nur, im Miteinander und dass Kinder uns auch nicht gegeneinander ausspielen, aber es kostet mich auch in meinem Leben Kraft. Paulus schreibt das mal im 2. Korintherbrief. Glaubt ihr nicht, dass die Sünde auch in mir wie Feuer brennt? Er macht deutlich, glaubt ihr, das wäre für mich als Apostel einfach? Nein, es ist für mich auch kraftaufwendig. Ich bin auch herausgefordert. Das ist nicht einfach. Das schafft man viel leichter in Gemeinschaft. Und es kostet uns natürlich Geld. Epic Games verdient deswegen Millionen im Monat, weil sie verstanden haben, wie man Kindern das Geld aus der Tasche zieht. Und wenn ich das nicht will, muss ich Geld investieren. Für den Verein, für das Mountainbike, vielleicht auch für Schutzsoftware. Ich muss mir eine interessante, aktive Altersgestaltung überlegen für meine Kinder, wenn ich nicht möchte, dass sie vor dem Bildschirm versauern. Das ist nicht die Aufgabe der Schule, das ist nicht Aufgabe der Jungscherleitung, das ist mein Job. Ich als Vater muss dafür sorgen. Ich muss mir die Zeit nehmen. Habe ich einen vollen Kalender? Klar habe ich einen vollen Kalender. Interessiert das jemand? Interessiert niemanden. Das ist mein Job. Ich habe mich entschieden, Vater zu sein, also muss ich meinen Job auch machen. Und das muss ich mir einplanen, vielleicht mit kreativen Ideen, mit Männern zusammen. Ich fand das cool. Zwei Väter haben sich jetzt Zeit genommen, mit unseren Teenager-Jungs eine Kanutour in Estland zu machen. Ne, haben sich in Bulli gesetzt, sind da 20 Stunden hingefahren, haben sich 8 Tage lang in ein Kanu gesetzt, super Zeit gehabt mit denen und zurückgefahren. Hammer Aktion. Warum haben sie es gemacht? Um für ihre Jungs, für ihre beiden Jungs, eine gute Zeit zu haben, Papa und Sohn. Und haben da für die Freunde mitgenommen, mein Sohn hat davon profitiert. Aber das ist richtig so. Es kostet uns Zeit, Kraft und Geld. Aber es ist unglaublich lohnend. Die gefährdete Zeit ist von 10 bis 16. Wenn wir die 6 Jahre überstanden haben, wird es uns wahrscheinlich besser gehen. Ja, dann sind die vernünftig genug, das auch bewerten zu können. Aber das ist einfach 6 Jahre, die man sich klar machen muss, das müssen wir investieren. Für manchen hilft sowas hier. Ich mache jetzt keine Werbung für Apple. Aber das ist einfach eine super Idee, mit der Bildschirmzeit das Handy kontrollieren. Also wenn du ein Samsung-Handy hast und du merkst, dein Kind kommt mit Medien nicht klar, kauf ihm Apple. Ja, jetzt kannst du es kontrollieren. Also dann muss man das Geld investieren in teure Geräte, damit man die Kontrolle wiedergewinnen kann. Aber das kostet uns Zeit, Kraft und eben auch Geld. Wir schließen ab mit 10 Smartphone-Geboten. Das erste Gebot, Begegnung ist wichtiger als Smartphone. Du darfst dein Smartphone benutzen, aber erst nachdem du zu Hause gewesen bist, du musst deine Hausaufgaben gemacht haben, du hast gegessen, du hast Ruhezeit gehabt, du hast dich mit deinen Freunden getroffen, du warst in der Jungschule, du warst in der Kinderstunde, hast sonst Freunde besucht und dann hast du noch Zeit für dein Smartphone, aber ach, du musst ins Bett. Ja, also es ist ganz klar, natürlich darfst du dein Smartphone nutzen, auf jeden Fall. Aber, und das ist so ein bisschen die Strategie im Medien, ihr sagt immer, ja, aber, und das Aber ist so groß. Ja, und über diese Zugeständnis, ja, ich gestehe dir das zu, aber. Du darfst Filme gucken, aber ich gucke die das erste Mal mit dir zusammen. Also ich habe die ersten Transformers-Filme und Marvel-Filme mit meinem Sohn immer zusammengeguckt. Warum? Weil ich weiß, dass das bildgewaltige Sachen sind. Der guckt die sonst heimlich woanders, das weiß ich wohl, bin ja nicht doof. Aber ich will, dass er sie mit mir guckt, bevor er sie woanders guckt. Also gucke ich mit meinem 10-jährigen Sohn Filme, die erst ab 12 zugelassen sind. Ja, warum? Weil er guckt sie sonst ohne mein Wissen heimlich woanders. Also sage ich, ja, ich gestehe dir das zu, aber mit mir. Und dann machen wir halt alle Viertelstunde Pause, holen uns einen Saft oder eine Pommes oder eine Popcorn oder was auch immer, unterbrechen, quatschen mal, erklären, warum war das lustig. Lass ihm die Zeit, wieder runterzukommen. Das guckt das Ding nicht 90 Minuten durch, denn das fesselt ihn, ja. Also echte Begegnung ist wichtiger als Smartphone. Das zweite ist Entschleunigung. Lies langsam wie ein Buch. Internetleser sind so Z-Leser, ne? So, die gucken sich die Überschrift an, dann gucken sie, ob ein Bild da ist und dann klicken sie auf Weiter. Das Problem ist, dass unser Gehirn, das macht was mit unserem Hirn. Ja? Also der Manfred Spitzer hat das mal schön, er ist ja auch ein bisschen spitz in seiner Art, wie er schreibt, aber das hat er, glaube ich, ganz gut beschrieben, dass unser Gehirn so wie so versumpft. Ja? Wir lernen nicht mehr auswendig und dadurch verlernen wir das Lernen. Dieses Internet-Switchen durch Webseiten verlernt dem Hirn das Lernen. Wir kommen nicht mehr in so einen Flow, in so ein Nachdenken. Deswegen ist das wichtig, dass wir wieder lernen, so langsam zu lesen wie ein Buch. Hast du ein Bildschirm, scroll nicht rum, wisch nicht weiter. Wenn du dich entscheidest, einen Artikel zu lesen, lese ihn langsam und lese ihn ganz. Oder lass es sein. Ja, dass wir wieder einen Leseflow haben, langsam lesen und lies laut oder wie auch immer. Drittens, prüfe den Grund, warum du das Smartphone wirklich nutzt. Ist es Arbeitsvermeidung oder Kontaktvermeidung oder Ruhevermeidung? Ist ein Vermeidungsverhalten? Ich nehme das Smartphone nicht, weil das jetzt muss, sondern eigentlich, weil ich was nicht tun will. Zum Beispiel die Liste meiner Frau abarbeiten. Oder weil ich jetzt gerade mit niemandem reden möchte. Oder weil ich jetzt eben das Bedürfnis nach Ruhe habe und ich deswegen da wirklich gucke, dass ich Ruhe haben möchte. Also die Frage, warum nehme ich das Teil jetzt in die Hand? Wenn wir uns 88 Mal am Tag das Smartphone entsperren, ist das ja so eine Art angeborener Reflex. Ne? Wahrscheinlich gibt es irgendwann das Smartphone-Entsperrgen. Müsste es ja nach der Evolutionstheorie irgendwann geben. Ne? Das ist so ein Reflex. Wenn du das Smartphone rauspackst, warum machst du das? Lass doch stecken. Das bimmelt ja und. Oder es gibt eine Sprachnachricht ja und. Also kein Mensch, mit dem wir wirklich befreundet sind, wird die Beziehung zu uns lösen, weil ich jetzt nicht gleich seine Nachricht gelesen habe. Das können wir den Teenagern auch sagen. Wenn du das einmal in der Stunde machst, reicht das völlig aus. Oder wir stellen das Ding auf lautlos. Es gibt ja das schöne Mondsymbol. Ne? Das heißt, ich brauche jetzt Ruhe, bis ich diesen Ort verlasse zum Beispiel. Dann ist das Ding einfach stumm. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ne? Aber das ist eine gute Möglichkeit. Trainiere dein Gedächtnis, lerne regelmäßig auswendig. Meine Frage, wer von euch hatte Großeltern, die mehr als 10 Telefonnummern auswendig konnten? Wer von euch kann 10 Handynummern auswendig? Was ist passiert? Wir leben in einer Generation, in der wir fast nichts mehr auswendig lernen. Wir wissen, wo es steht, aber wir haben es nicht im Kopf. Und ich glaube, das verändert uns auch in der Art, wie wir Bibel lesen. Ja? Wir lesen nämlich Bibel leider auch so wie das Smartphone. Da wird hin und her gewischt, wird schnell was markiert und so weiter. Aber es fehlt die besinnliche Zeit des Nachdenkens. Es gibt auch kaum noch Christen, die Bibelverse auswendig lernen. Das ist total wichtig, dass wir Bibeltexte auswendig lernen. Und das bis ins hohe Alter. Eigentlich ist Bibelverse lernen sowas wie hirnfrei, wie rohrfrei. Ja? Das ist gut, das hilft wahrscheinlich gegen Arterienverstopfung und gegen alles Mögliche hilft das. Das ist grundgesund für unsere Seele, unseren Körper, wenn wir Gottes Wort auswendig lernen. Und es ist auch kein Moment zu spät, das wieder anzufangen. Das muss nicht jeden Tag sein, aber wenn ich mir einmal die Woche vornehme, einen Vers wirklich auswendig zu lernen, das trainiert das Gedächtnis, das ist ganz gesund. Rufe Nachrichten nur selten ab, zum Beispiel einmal in der Stunde, habe ich gerade gesagt. Also, dass man sich auch zwingt, die Regeln macht, ich muss da nicht alle 5 Minuten dran gucken, einmal die Stunde reicht völlig aus. Auch Regeln schriftlich zu vereinbaren. Ich habe mit meinen Kindern so einen Vertrag zur Mediennutzung gemacht, das war auch ganz lustig. Also ich habe 3 Mädchen, einen Jungen, ja. Jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wie das war. Also mit den 3 Mädchen habe ich diesen Vertrag abgeschlossen, die haben unterschrieben, wir haben den nie wieder angeguckt. Bei dem Jungen habe ich den Vertrag abgeschlossen, also ich bezahle das Handy und ich bezahle die Gebühren am Anfang noch und so weiter, aber er muss eben Hausaufgaben machen und so weiter, so ein paar Sachen reingeschrieben. Nach kurzer Zeit kommt er und sagt, Papa, ich darf eine halbe Stunde Internet nutzen, aber was ist, wenn ich das für die Schule brauche? Okay, Schule, das ist wieder was extra. Kurze Zeit später kommt er an und sagt, ja, und was ist, wenn ich bei Freunden bin, weil dann machen wir LAN-Party, da kann ich ja jetzt, das kann ich nicht von meiner Internetzeit abgehen, ja, okay, da müssen wir eine Regel finden. Ja, und Papa, was an Feiertagen? Okay, ja, Feiertag ist nicht Schule, da müssen wir auch, das ist übrigens auch kein Wochenende, ne? Ja, okay, ja, Papa, könnte ich das nicht so machen, dass ich an einem Tag alles verbrauche und den Rest der Woche aufspare? Okay, meinetwegen können wir das auch so machen, ne? Regeln wir das halt anders. Und ich wisst ihr, ich habe jahrelang meinem Sohn diskutiert. Immer wieder. Und es ist einfach nur zu raten, lassen wir uns auf diese Diskussion ein. Diskutieren wir mit unseren Kindern, bis es uns zu den Ohren rauskommt. Es gibt keinen anderen Weg. Diskutieren wir und diskutieren. Es wird verhandelt über den Gottesdienst und wann darf ich dies und wann darf ich das und wie darf ich das und wie mache ich das. Und es, ja, das kann einem richtig auf den Senkel gehen, aber es lohnt sich, um das Kind zu kämpfen und diese Bedingungen immer wieder auszuhandeln. Ich habe natürlich irgendwann aufgehört, das zu verschriftlichen. Ne? Das haben wir dabei mündliche Absprachen gelassen. Schätze die Gegenwart, Gebet, Gesang, Gemeinschaft. Ist das nicht interessant, dass das Smartphone nur die digitalen Produkte der Vergangenheit enthält? Es ist das, was jemand in der Vergangenheit gepostet hat. Ein Video, das in der Vergangenheit erstellt wurde. Ein Chat, der in der Vergangenheit geschrieben wurde. Aber geistliche Gemeinschaft ist immer Gegenwart. Singen kann ich nur in der Gegenwart. Beten kann ich nur in der Gegenwart. Und Gemeinschaft habe ich nur in der Gegenwart. Wo Gott ist Gegenwart. Deswegen heißt es auch in die Gegenwart Gottes treten. Wo Gott ist Gegenwart. Und das sollten wir genießen. Eine Hochzeitsfeier nicht hinterm Smartphone zu verbringen. Ich finde das immer so lustig, wenn der Hochzeit ist, die Braut kommt rein und alle stehen da hinter ihrem Smartphone. Ich sage, die Frau kommt nur ein einziges Mal im Leben hier rein. Da ist ein Fotograf. Guck die doch an. Muss doch nicht hinterm Smartphone machen. Aber das ist so ein bisschen Kultur. Das müssen wir neu lernen, zu genießen. Die Gegenwart hat Gott uns geschenkt. Sei abwesend, nutze kontrolliert nur 1 bis 2 Netzwerke, aus den anderen melde dich ab. Man muss nicht auf YouTube sein und auf LinkedIn und auf WhatsApp und auf Instagram und auf TikTok. Das ist nicht nötig. Kontrolliere 1, 2 ganz gezielt und aus dem Rest melde dich ab. Und du wirst feststellen, du verlierst keinen Freund, der es wert ist, Freund genannt zu werden. Das kann man den Teenies sagen. Ne? Ich sage den Teenies, du verlierst keinen Freund, der es wert, Freund genannt zu werden, weil du dich nicht auf allen Kanälen mit Leuten unterhältst. Also jeder hat nur begrenzt Kraft und Zeit. Und sowas wie praktische Hilfen benutzen, Bildschirmzeit, Apple, Android, weiß ich nicht, ob das gut funktioniert, ich habe einfach eine Apple. Fritzbox zum Beispiel kann man auch filtern. Handyhotel, ja, wir kommen in die Küche, es ist ein Handyhotel an der Küchentür und alle Handys kommen ins Handyhotel, dann kannst du dich hinsetzen. Aber nicht beim Essen mit dem Handy daddeln, das geht nicht. Ja, so kann man das ein bisschen reglementieren, wenn er rausgeht, nimmt das wieder mit und wenn das Kind abends ins Bett geht, nimmt es nicht das Handy mit. Hat auch keinen PC auf dem Zimmer, sondern das bleibt im Wohnzimmer, im Handyhotel. Da gibt es ja Teenies, die sind ganz spitzfindig, die sagen, ja, aber wenn ich kein Handy habe, wie soll ich ihn aufwachen? Ich habe keinen Wecker. Dann sage ich, du, was? Aus meiner Zeit, da gab es noch so Dinger, die waren rund mit Zeigern, ja, und die hatten keinen Bildschirm, das waren auch Wecker. Und die gibt es heute noch. Ich kaufe dir einen. Ja, man kann tatsächlich wach werden ohne Handy. Für manche ist das eine ganz neue Erfahrung. Und das Letzte ist, behandle Zeit wie Bargeld. Du kannst es nur einmal ausgeben. Wir geben unser Geld ja auch noch einmal aus, ne? Und keiner zückt seine Scheinchen einfach und schmeißt die einfach so weg. Wir überlegen, wofür wir Geld ausgeben. Gott hat uns Zeit gegeben, jeden Tag. So ungefähr 16 Stunden, den Rest schlafen wir. Und diese 16 Stunden ist mein Bargeld. Das ist die Zeit, die ich heute habe. Ich sollte mir überlegen, wofür gebe ich sie aus. Ihr habt sie ausgegeben, hier zuzuhören, wofür ich mich sehr bedanke. Aber das ist unser Investment für jeden Tag. Und das können wir unseren Kindern beibringen. Du hast Zeit, die Gott dir in dein Portemonnaie gegeben hat. Gib es aus, aber denk darüber nach, wofür du dein Geld investierst. Vielen Dank.